Hallo liebe Darts-Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei deinem Darts-Podcast. Ich bin Max.
Und ich bin Lars. Und wir freuen uns total, dass ihr wieder dabei seid bei der zweiten Folge. Die Steel Buddies Fechter hatten uns auf Instagram bereits geschrieben, wann denn der nächste Podcast oder die nächste Folge rauskommt. Und an der Stelle viel Grüße. Jetzt ist die zweite Folge da. Endlich.
Endlich.
Endlich, ja. Es war viel los, Max, in der Darts-Welt und bei uns auch. Deswegen hat es auch einen Moment länger gedauert. Aber jetzt starten wir. Und wir fangen an, würde ich sagen, mit dem Thema, was es so Neues bei der Darts-WM gibt. Denn die steht schließlich vor der Tür. Am 13.12. geht es nämlich schon los.
Ja, ist gar nicht mehr so lange hin, ne? Man hat immer das Gefühl, die WM ist noch weit, weit weg. Vor 3 Wochen gab es noch 3 Majors vor der WM zu spielen. Die sind jetzt alle durch. Und jetzt kitzelt es langsam wieder. Ellipelli-Zeit rückt näher. Und es gibt, wie du sagst, einige Änderungen. Zum Beispiel, dass jetzt, und die beiden stehen auch schon fest, 2 Frauen garantierte Startplätze im Starterfeld haben.
Ja, so ist es. Man hat das Starterfeld von 72 auf 96 Spieler erhöht. Und da gehen 32 Plätze eben an die Bestplatzierten der Order of Merit, der ganz normalen, der PDC. Der Stand ist da der 25.11.2018, also es ist schon abgeschlossen, es ist schon klar, wer da gesetzt sein wird, und die gesetzten Spieler starten eben oder greifen auch erst ins Geschehen dann in der zweiten Runde ein. Dann werden die besten 32 der Pro Tour Order of Merit teilnehmen, also vorausgesetzt, sie sind nicht schon über die PDC Order of Merit qualifiziert. Ja, und dann, wie du gerade sagtest, gibt es halt 32 Wildcard-Teilnehmer, die über verschiedene Qualifikationsturniere ermittelt werden. Ja, und da sind auch 2 Frauen fest dabei. Und das sind Anastasia Dobromyslova. Die hat sich schon vor, ja, wie soll ich sagen, längerem, also ist schon ein paar Tage bekannt, dass sie dabei sein wird. Das zweite Mal übrigens nach 2009. Ja, und Lisa Ashton, die wird auch dabei sein. Das ist jetzt, sie hat sich vor einigen Tagen dann erst qualifiziert. Ja. Max, was hältst du von den beiden und was hältst du generell davon, dass, Plätze fest an Frauen vergeben werden?
Ja, ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber für mich ist es so, dass es kritisch ist, weil für mich sollten an der Weltmeisterschaft einfach die besten Spieler teilnehmen. Und da es ja auch keine Regelung gab, die Frauen vorher ausgeschlossen hat, finde ich es jetzt vielleicht ein bisschen unfair, dass man sie jetzt automatisch, weiß ich nicht, begünstigt. Zumal man ja zum Beispiel, wie man ja schon an Anastasia Dobromyslova gesehen hat, es auch schaffen kann als Frau, also zumindest in die Vorrunde, zu den Prelims.
2009 war sie schon mal
genau,
dabei.
Genau, wo sie ja damals dann ausgeschieden ist. Und was anderes ist es ja jetzt dann auch nicht. Also es geht ja darum, dass noch nie eine Frau in einem Hauptfeld war quasi. Und das ist ja jetzt auch nicht garantiert.
Genau, also das Hauptfeld meint praktisch diese zweite Runde, wo halt die Top 32 gesetzt genau. Dann dabei sind.
Genau, und von daher weiß ich nicht, ob es dieser Regelung bedarf. Also, ich tue mir da ein bisschen schwer. Nichtsdestotrotz finde ich es schön. Es bringt bestimmt frischen Wind rein in die ganze Sache. Und der Druck wird auf die Herren dadurch, glaube ich, dann gerade in der Vorrunde nochmal erhöht.
Ja, die können sich natürlich jetzt auch nicht blamieren. Denn sie sind da, sag ich mal, automatisch in der Favoritenrolle.
Genau.
Ich würde tatsächlich auch die beiden Damen nicht unbedingt unterschätzen. Also ich traue denen oder zumindest einen von beiden eventuell schon den Sprung ins Hauptfeld zu.
Ja, das denke ich auch.
Ja. Ich denke, es ist eine Chance für den Frauendartsport. Wenn ich das richtig gelesen habe, bekommt man nämlich schon für die erste Runde mehr Preisgeld als für ein Erreichen des BDO-Frauenfinals.
Ja, dann also.
Das heißt, ja, aber es bestärkt dann andererseits halt wieder auch nur die 2 Qualifikanten. Also ja, vielleicht macht es den Frauendartsport etwas attraktiver und es gibt mehr Frauen, die den Sport professioneller betreiben werden. Aber sonst stimme ich dir da absolut zu. Aber wir werden ja auch sehen, wie es jetzt, sag ich mal, wird und ob sich es vielleicht auch ja, auszahlt.
Genau.
Oder
genau,
bestätigt, ja, die Entscheidung. Aber es hat auf jeden Fall zwei Frauen, ja, wie soll ich sagen, erwischt, oder es haben zwei Frauen geschafft, die schon relativ erfolgreich waren. Anastasia Dobromyslova war schon dreimal Weltmeisterin 2008, 12 und 13. Und Lisa Ashton in letzter Zeit da kaum zu schlagen, war 2014, 15, 17 und 18 BDO-Weltmeisterin.
Also quasi beide so ein bisschen die Van Gervens der BDO-Frauenszene. Ne? Also das war zu erwarten, dass die beiden sich qualifizieren, und genau so ist es dann eigentlich auch gekommen. Ne? Also
genau. Klar gibt es bei den Frauen auch noch ein paar andere Hausnummern, also zum Beispiel Lorraine Winston Lee, glaube ich, heißt sie, die Frau von
ja, Dean Winston. Ja, genau, genau.
Aber die zwei sind auf jeden Fall keine Unbekannten.
Genau.
Genau. Ja, wie ich bereits gesagt habe, am 25.11. hat sich sozusagen das Fenster geschlossen. Die Top 32 der Order of Merit stehen fest. Und auf Platz 32 ist ein Deutscher.
Ja, mein Namensvetter.
So ist es. Max Hopp hat es geschafft und ist damit in Runde 2 gesetzt und wird da auf Danny Noppert oder Royden Lamm treffen. Ich schätze auf Danny Noppert.
Was meinst du? Das denke ich auch. Er hat
und es ist, ne, schwer, oder? Es ist relativ schwer.
Es ist definitiv kein leichtes Los, egal wer da kommt. Also ich meine, ich schätze auch auf, oder ich tendiere eher zu Danny Noppert, weil das, was er beim Players Championship Finals geliefert hat, war schon stark. Also muss man sagen, und er wirkte auch, als ob er so eine Leistung konstant bringen kann, und dann wird es für Max schwer werden. Allerdings ist er nichtsdestotrotz, denke ich, in der Favoritenrolle, wenn es zu diesem Duell kommen sollte. Und wenn das,
Das denke ich auch. Und schließlich darf man ja auch nicht unterschätzen, was Max diese Saison schon gespielt, genau, hat und was er auch zu spielen imstande ist. In Runde 3 würde es dann allerdings äußerst schwer werden. Zumindest der vermeintlich stärkste Gegner würde die Runde davor überstehen. Ja, und das ist Michael van Gerwen. Der präsentiert sich aber aktuell ja auch nicht in der allerbesten Verfassung. Wenn er schlagbar ist durch Max Hopp, dann ja vielleicht jetzt.
So das, was er die letzten Male gezeigt hat bei den letzten drei Turnieren. Und vor allem ja, über die letzte längere Zeit, im letzten Jahresdrittel hat es kein Turnier gewonnen. Für seine Verhältnisse ja quasi schon eine Katastrophe. Ne, wenn man mal den Teufel, wenn man mal den Teufel an der Wand malen mag. Aber ich denke auch, und das ist das, was mir ein bisschen in der Hinsicht dann Sorgen bereitet, sage ich mal, dass gerade das einen Michael van Gerwen noch mehr dazu anspornt, endlich seinen dritten Weltmeistertitel zu gewinnen. Weil das ist das, was ihn über die letzten Jahre immer so ein bisschen, glaube ich, gekitzelt hat, dass er es dann am Ende des Jahres, beziehungsweise halt am Anfang des nächsten Jahres, dann doch nicht geschafft hat, Weltmeister zu werden. Weil für die Dominanz, die er über die letzten 3-4 Jahre zeigt, oder 5-6 Jahre sogar, sind 2 Weltmeistertitel eigentlich zu wenig. Und auch, denke ich, für seine eigenen Ansprüche zu wenig.
Das sind sie. Und ich sehe es auch so wie du. Also entweder die Saison zeigt, dass er gerade nicht Weltmeister wird, oder sie zeigt eben, dass er, oder sie sorgt dafür, dass er so motiviert ist vor der WM,
genau,
und sich,
genau,
vielleicht auch so extrem darauf vorbereitet und seinen Fokus auf ja, das wichtigste Turnier des Jahres legt, dass er es locker gewinnen wird, also locker in, genau, Anführungszeichen natürlich.
Ja, aber verhältnismäßig deutlich.
Genau. Wobei man jetzt ja die ganze Zeit dachte, Van Gerwen wäre vielleicht wieder in der Spur und ja, er würde es jetzt nochmal wissen wollen in den Generalproben vor der WM. Und dann war er immer kurz davor, aber er hat halt doch relativ große Fehler in seinem Spiel.
Ja, ja, die man sonst überhaupt gar nicht von ihm kennt. Das, genau, ist das, halt, wo man sagt, sonst Van Gerwen, die Maschine, die liefert ab und er trifft, ja, einfach zum Beispiel, er trifft jedes Doppel. Ja, und genau. Auf einmal versagt die Doppel 16 so derart, jetzt im letzten Finale nicht, da haben die Doppel besser funktioniert als das Scoring, aber zum Beispiel im Halbfinale gegen Gary Anderson beim Grand Slam, da war es halt krass zu sehen, dass die Doppel gar nicht funktioniert haben bei einem MVG, was für ihn absolut ungewöhnlich ist.
Ja, also ich habe, wie soll ich sagen, er ist ja immer noch der Beste der Welt, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er satt ist oder so. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob er das jetzt bei der WM seine Fehler bereits, ja, wie soll ich sagen, dass er die Fehler abstellen kann. Ja, das habe ich meine Zweifel und die Frage ist, wann er das denn überhaupt machen kann. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er nicht in den nächsten Jahren weiterhin der dominanteste Spieler sein wird. Denn wenn er sein A-Game findet, dann ist er wirklich ja kaum aufzuhalten. Also wenn die Rolle ins Rollen kommt sozusagen oder die Walze, dann ist er halt immer noch die Cream Machine.
So ist es.
So ist es. Gut, die anderen deutschen Teilnehmer bei der WM wären Schindler, Clemens und Marjanovic. Die müssen alle in der ersten Runde bereits ran. Und zwar Schindler gegen Cody Harris, Clemens gegen Aiden Kirk und Marjanovic gegen Richard North. Das sind alles gute Spieler, aber ich denke, dass da auch die Deutschen Chancen haben.
Das denke ich auch, wobei man sagen muss, Robert Marjanovic über die Bild Super League qualifiziert, ne? So wie du vorhin gesagt hast, über eins der Turniere, die eine Wildcard ausgeschrieben hatten, quasi. Und ich denke, dass von den drei Gegnern Richard North mit der größte Name ist und der beste Spieler. Deswegen, also ich denke auch, dass Martin Schindler eine starke WM spielen kann. Und bei den anderen beiden ist es, glaube ich, gerade in der ersten Runde Tagesform abhängig. Da kannst du vorher nicht wirklich sagen, was du zu erwarten hast. Alleine, weil sie spielen zwar die Pro-Tour ja auch mit, aber die Sache ist halt, auf der großen Bühne haben sie noch nicht so viel Erfahrung wie zum Beispiel jetzt eben Martin Schindler oder Max Hopp.
Ja, da hast du absolut recht. Das gilt jetzt einfach abzuwarten, aber chancenlos sind sie auf keinen Fall.
Aber super, schon mal definitiv, dass vier Deutsche mit am Start sind dieses Jahr. Ja, also
das ist nämlich der absolute Hammer und das zeigt auch, wie sehr Dart in Deutschland floriert, sage ich jetzt mal, und aktuell auch wirklich im Kommen ist. Und
genau.
Die Deutschen werden nicht schlechter.
Genau.
Was ich vergessen hatte zu sagen, ist, gegen wen denn die Damen eigentlich ran müssen in der ersten Runde. Dopomyslova muss nämlich gegen Ryan Joyce ran, der den meisten wahrscheinlich nicht so viel sagen dürfte. Ganz anders als der Gegner von Lisa Ashton, Jan Decker. Der ist schon öfter mit guten Leistungen, wie soll ich sagen, in Erscheinung getreten. Ryan Joyce ist natürlich auch ein Top-Spieler, aber in Anführungszeichen vielleicht keine so harte Prüfung für eine erste Runde wie
ein Jan Decker. Wie ein Jan Decker, ja, der halt noch nicht mehr so ein unbeschriebenes Blatt ist, ne? Der auch schon auf großen Bühnen gespielt hat und definitiv schon trotz allem einiges an Erfahrung mitbringt.
Ja, genau. So, an der Stelle schließen wir das Kapitel Darts WM 2019 mal ab. Ich denke, wir werden auf jeden Fall auch nochmal einen Ausblick geben. Wir werden jetzt natürlich auch immer wieder darauf zurückkommen, aber wir werden davor auch auf jeden Fall nochmal unsere Favoriten auf YouTube oder eben hier im Podcast nennen.
Oder im Livestream.
Oder im Livestream.
Auf Instagram oder
Facebook. Also wir werden auf jeden Fall auf dieses Thema natürlich nochmal zurückkommen. Und definitiv. Uns nochmal eher mit den Namen, die da eine Rolle spielen werden, beschäftigen.
Genau.
Ja, eine nicht ganz so schöne Nachricht kam die letzten Wochen auch rein. Und zwar ist Tommy Cox kürzlich gestorben. Jedem, dem der Name nicht so viel sagt, Tommy Cox ist einer der Mitbegründer der PDC oder beziehungsweise der späteren PDC dann eben und übernahm dort die Rolle des Turnierdirektors, die er tatsächlich auch bis 2015 durchführte. Und dann eben erst altersbedingt ausschied. Ja.
Ja, an dieser Stelle halt Ruhe in Frieden.
Genau.
Genau.
genau. Ja, und eine andere Nachricht, die auch nicht unbedingt schön ist, sage ich jetzt mal, ist, dass Raymond von Barneveld seinen Abschied bekannt gegeben hat. Max, Raymond von Barneveld, wie wird die Dartswelt ohne ihn denn aussehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Dafür müsste man erstmal dann drüber nachdenken, welch großen Einfluss er noch in den letzten Jahren hatte, denke ich, weil um das vorwegzunehmen, so schade wie die Nachricht ist, so richtig ist in meinen Augen auch, denn er hat in den letzten Jahren eben nicht mehr die großen Leistungen gebracht, wie wir sie von ihm kennen. Und ja, von daher denke ich, dass wenn der Schritt kommt und man merkt, obwohl er dagegen spricht eigentlich, indem er sagt, er kann das Niveau noch mitgehen, wenn man insgeheim merkt, dass man dazu nicht mehr in der Lage ist, dann sollte man seine große Karriere dann auch würdevoll beenden, sage ich mal, und nicht irgendwie noch gefühlte 15 Jahre weiterspielen und dann irgendwann in einer Bedeutungslosigkeit verschwinden.
So ist es. Und das ist er ja zum Glück auch noch nicht. Also er ist ja immer noch einer von den Spielern, die immer mal wieder gute Spiele zeigen. Und ich habe ihn oft genug in der letzten Zeit abgeschrieben und er wirkte ja lustlos irgendwie enttäuscht von seiner eigenen Leistung. Aber er ist dann wieder zurückgekommen. Und das hat mich auch in gewisser Weise beeindruckt. Vor allem gegen Van Gerwen ist ja Raymond von Barneveld, da spielt er immer sein A-Game.
Ja, immer, immer.
Und deswegen muss ich auch selber sagen, dass ich auch sehr gespannt bin, wie seine WM laufen wird. Und ich möchte ihn jetzt nicht zum Geheimfavoriten irgendwie hoch stilisieren, aber ja, wie soll ich sagen, Van Barneveld, ja, die Karriere ist noch nicht vorbei. Also er spielt jetzt noch die WM. Und die Saison und dann eben die WM 2020.
Und das war und danach ein kluger Schachzug, meine ich, denn in der letzten Zeit stand ja auch so ein bisschen das Thema im Raum, inwiefern er dann die Premier League noch mitspielen kann und darf, ob er eingeladen wird. Die Frage stellt sich jetzt zwar immer noch, aber dadurch, dass er angekündigt hat, dass er jetzt sein letztes Jahr spielt und nochmal auch definitiv alles mitnehmen möchte, da, glaube ich, wird die PDC ihm das als einen der großen Zugpferde der letzten Jahre den Wunsch wohl erfüllen, dass er auch im letzten Jahr nochmal alles mitnehmen kann und dadurch unter anderem eben auch die Premier League.
Das hätte er sich auch verdient, denke ich. Und ich sag mal, sobald die WM relativ solide ablaufen wird, sehe ich es genauso wie du, schätze ich, dass er den Platz bekommen wird. Wobei man auch wieder sagen muss, dass natürlich die Plätze aktuell sehr umkämpft sind.
Genau, weil viele, viele ein starkes Jahr gespielt haben.
Ja, wir haben relativ viele Major-Gewinner dieses Jahr, wo zum Beispiel jetzt Wright nicht dazu gehört, der allerdings ja durch die Top 4 gesetzt ist.
Ja.
Ja, genau. Dementsprechend wird es sehr sehr interessant, aber ich gehe auch davon aus, dass das Raymond von Barneveld, wenn er sich in der Form präsentiert, dass er mithalten kann mit den Großen, dass er dann bei der Premier League dabei sein wird.
Aber generell können wir uns ja auch in den kommenden Wochen dann nochmal über die Chancen und Nichtchancen von etwaigen Premier League-Mitgliedern nächstes Jahr dann nochmal genauer unterhalten.
Genau. Ja, auf jeden Fall hört eben mit Raymond von Barneveld einer der ganz, ganz Großen aus, der fünfmal Weltmeister, viermal bei der BDO, einmal bei der PDC gewesen ist und der halt auch selber sagt, dass er nie gedacht hätte, dass der PDC-Weltmeistertitel von 2007 dann sein letzter sein wird. Und er sagt auch, er hätte es noch drauf und er könne, also er weiß, dass noch ein paar Titel, so ein, zwei noch in ihm schlummern, aber er kann eben ja auch durch sein Alter das nicht mehr so abrufen, wie er es früher noch konnte. Wobei man ja auch sagen muss, dass Raymond von Barneveld in Anführungszeichen auch erst 51 ist, aber wahrscheinlich auch relativ erfolgsverwöhnt.
Erstmal das und zweitens kommt, glaube ich, dazu, dass er halt ein absoluter Familienmensch ist. Und sehr viel mit seinen Kindern und Enkelkindern ja immer unternimmt, da ist er ja auch auf Instagram sehr, sehr aktiv, unter anderem. Und ich denke, das ist auch ein großer Punkt für ihn, jetzt kürzer zu treten. Wobei man ja sagen muss, dass das Ausscheiden aus dem Profi-Darts-Sport nicht unbedingt bedeuten muss, dass er kürzer tritt, wie man zum Beispiel beim ganz gut bei Phil Taylor sehen kann, der halt
der trotz... Der ja auch eine ähnliche Abschiedssaison noch genau, mal gespielt hat.
Genau, also
genau. Es gibt ja sehr viele Parallelen da.
Genau, und vor allem da, ich glaube auch, da spielt Target nochmal eine große Rolle, weil ich glaube auch aus diesem Grund sind die beiden damals zu Target gegangen, weil Target halt weiß, wie man solche Ikonen des Sports vermarkten kann. Das machen sie nämlich super, unter anderem halt in Asien und Japan, wo man sieht, dass ja. Phil Taylor spielt gefühlt jeden zweiten Tag eine Exhibition. Und unter, und unter anderem muss man eben sagen, viel auch im asiatischen Raum mit E-Darts und was sie da vermarkten, das ist halt super krass und das ist eben auch eben nicht unlukrativ. Ne?
Genau. Wobei ich nicht glaube, dass Van Barneveld
sowas machen,
genau. Exhibition ja, ja nachlegen wird. Weil er eben ja auch in seiner Stellungnahme wirklich, wie du es gesagt hast, eben vor allem mehr Zeit für seine Familie haben möchte und nicht mehr jedes Wochenende oder eigentlich fast immer woanders sein möchte. Und dann gab es ja auch diesen Einbruch in seinem Haus, wo seine Frau Silvia da war und was sie, glaube ich, auch sehr mitgenommen hat.
Ja,
Und weswegen die beiden ja auch schon mal diese Saison einen kleinen Urlaub, eine kleine Auszeit genommen hatten. Ich glaube, die waren damals eine Zeit lang in Amerika. Und ja, ich glaube, das sind alles Dinge, die ihn natürlich jetzt dazu bewegt haben, dass er seine Karriere genau. beenden wird nach der WM 2020. Ja, auch wenn er ja die letzten Jahre immer noch eine Sache zumindest gewinnen konnte, und zwar den World Cup.
Ja, wie er selber sagt, ne?
Ja, wobei er ja selber auch sagt, dass es leider nicht so ganz, glaube ich, für ihn zählt. Trotzdem muss man sagen, da hat er auch immer abgeliefert.
Genau, genau.
Ja. Also alleine kann Van Gerwen das Ding auch nicht gewinnen, aber natürlich hat er da starke Unterstützung gehabt. Und wenn er von den Titeln redet, die noch in ihm schlummern, dann meint er eben nicht den World Cup.
Genau, sondern halt Einzelturniere.
Genau. Ja, Raymond van Barneveld, also wir haben euch jetzt ja schon gesagt, was so seine Beweggründe für seinen Abschied sind. Und Raymond van Barneveld hat das eben in einem Video auch nochmal näher erklärt, mit dem Titel Raymond van Barneveld Announces Retirement, dass die Professional Darts Corporation auf YouTube hochgeladen hat. Und wir werden euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt dessen, also ein kleines Zitat der Minuten 1 bis 2 Minuten 7 hier einspielen.
A lot of things happened in my private life. The robbery in my house on Sylvia, some troubles with the kids, always away from home, no time to spend with my grandkids, always away when they have their birthday or be born or whatever. I'm 51 years old, so when I retire, I will be 52, 53. And I'm really looking forward to spend some time apart from the darts and doing nice things with the family and live my life what like I want to do, you know. I'm always away every weekend, and even now I notice that my body is not 100% anymore. I try to focus every single week, but I'm playing less and less because the pressure, the illness I have, you know, the traveling, dealing with losers, losing matches all the single time, every time spend time on your bed and thinking what did just happen, you know, you don't know. There's no explanation for it anymore, simply than saying everyone is playing so good.
So, und jetzt haben wir nochmal von Raymond van Barneveld eben hören können, worum es ihm vor allem geht. Das haben wir auch bereits besprochen gehabt, dass er eben vor allem mehr Zeit für seine Familie haben möchte, aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Ich denke, das konnte dieser kleine Ausschnitt, dieses Zitat der offiziellen Abschiedserklärung, nenne ich es jetzt mal, nochmal ganz passend unterstreichen. Und ich kann nur euch allen empfehlen, euch das offizielle Video auf YouTube nochmal anzusehen von der Professional Darts Corporation. So, und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause und sind gleich wieder für euch da und empfehlen euch an der Stelle einmal unsere Playlist von deindart.de, die Dein Darts Playlist auf Spotify, wo wir ganz viele Walk-On-Songs von den Top-Spielern reinpacken, und ich glaube, die Playlist eignet sich wunderbar, um sich jetzt auf die Weihnachts-Darts-Zeit ein bisschen einzustellen. Bis gleich. So, willkommen zurück bei deinem Darts-Podcast. Jetzt soll so ein bisschen um das Thema Fair Play gehen, was ja in letzter Zeit eine relativ große Rolle gespielt hat. Was meinst du, Max?
Eine sehr, sehr große Rolle. Da sind über die letzten Wochen bei den drei schon angesprochenen Turnieren einige Sachen vorgefallen, über die wir jetzt mal im Rahmen des Fair Plays reden können und reden müssen, denke ich.
Das denke ich eigentlich auch, vor allem, weil es ja hier um eine Sportart geht, die eigentlich für ihren fairen Umgang ja auch bekannt ist.
Genau.
Sage ich jetzt mal. Genau. Ja, wir hatten zum einen seit unserem letzten Podcast, seit unserer letzten Folge, die European Darts Championships, die erstaunlicherweise, sage ich mal, jemand gewonnen hat, mit dem man nicht mehr so gerechnet hätte. Und zwar ist es James Wade. Ja, so ist es.
Stimmt.
Im Anschluss, nur eine Woche später, kam dann die World Series of Darts als Erfolg dann auch noch dazu. Und an der Stelle erstmal ganz kurz die Frage, was hältst du denn von James Wade und wie stark schätzt du ihn denn ein?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich ja die ganze Zeit dann Mist erzählt habe. Es waren sogar schon 4 Major-Turniere in den letzten 4 Wochen, ne?
Ja, also genau, man hätte es noch größer fächern können, sag ich mal.
Ist mir gerade aufgefallen. Wir hatten das Thema, glaube ich, in einem unserer Streams schon mal angeschnitten, wie stark wir James Wade einschätzen. Und ich denke, in den beiden Wochen, da war seine große Stärke das Checken. Der hat ja alles weggehauen, was es gab. Und da
er hatte eine Aura, eine Ausstrahlung,
genau,
das Unsiegbaren genau. Tatsächlich.
Und ja, vor allem als Gegner dachtest du, wenn du auf die Bühne kamst, oder wenn du gespielt hast gegen ihn, denke ich, wenn der halt eine 170 zu stehen hatte, oder eine 160, sag ich mal, wenn er Tops zu stehen hatte generell, da wusstest du, die nimmt der jetzt raus. Also du hattest, wenn du bei manchen Gegnern nicht den Druck spürst, weil du denkst, ach komm, 170, 160 muss er auch erstmal rausnehmen, bei James Wade, da konntest du drauf wetten quasi, dass er den Dart reinhaut, ne?
So ist es. Er ist halt, sag ich mal, immer ein bisschen wackelig. Man weiß immer nicht so ganz, wie es ihm geht. Er hat ja auch diese bipolare Störung eben. Aber ich glaube, wenn es ihm gut geht, und es scheint aktuell, nach der Geburt seines Sohnes, Arthur James Wade heißt dieser, dass er eben, wenn es gut läuft, dann halt auch einer der Favoriten für die WM sein wird. Und natürlich eventuell auch einer, der bei der Premier League dabei sein wird. Wobei das mit... Ja. 2 Major-Erfolgen sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sein dürfte.
Genau, das denke ich auch.
Genau. Wobei, wie gesagt, wir werden uns damit natürlich nochmal
in Zukunft nochmal beschäftigen.
Genau, richtig. Die European Darts Championships waren in der Westfalenhalle in Dortmund. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn ein Deutscher spielt, ich sag mal, die Fans ein bisschen parteiisch sind. Und ich sag mal, den ersten wirklich relativ großen Aufreger gab es beim Spiel Max Hopp gegen William O'Connor, den Iren William O'Connor. Max, wie hast du das ganze Ding gesehen und was ist da eigentlich passiert?
Also, um es grob zu sagen, war die Fans waren halt für Max Hopp. Und ja. Und wie du schon sagst, das kann man sich halt denken, dass die Fans dann nicht unbedingt den Gegner des Deutschen dann unterstützen werden. Und das Problem war aber, dass das sich immer weiter hochgeschaukelt hat, sodass die Fans dann irgendwann anfingen zu buhen, dadurch, dass William O'Connor sich ein bisschen aufgespielt hat. Und dann war es, aber es war halt, finde ich immer wichtig zu sagen, halt ein sehr monotones Buhen. Also jetzt nicht irgendein Zwischengerufe, Gepfeife, irgend sowas, sondern halt ein sehr monotoner Ton, auf den man sich als Profi einstellen kann und, denke ich, auch einstellen muss. Und das Problem war halt, dass, wie gesagt, William O'Connor sich auch immer weiter hochgeschaukelt hat. So ein klein bisschen wie bei Gary Anderson, auf das wir dann auch noch gleich zu sprechen kommen, meine ich. Wobei halt Gary Anderson nicht auf die Fans, sondern auf den Gegner reagiert hat, aber so ein bisschen in der Art. Und das Ding war dann, dass William O'Connor immer weiter weg von seinem Spiel gebracht wurde und immer schlechtere Darts gespielt hat, weil er sich halt rausbringen lassen hat.
Ja, anfangs war er noch, hat er ja sogar noch ein bisschen Humor mit reingebracht.
Genau.
Hat er nur angefangen, ein bisschen lauter zu jubeln, aber irgendwann wurde es dann ja fast schon so ein bisschen, da hat man schon gemerkt, dass er echt wütend ist und dann wurde er auch ein bisschen unfair. Sag ich jetzt mal.
Ja, also ich denke halt, dass er, das ist halt die Sache, was kann denn Max dafür, dass die Fans ihn unterstützen? Ne? Also da hat er, da hat O'Connor quasi Hopp dafür verantwortlich gemacht, dass die Fans jetzt buhen, obwohl er, wie gesagt, durch sein Verhalten in meinen Augen
eine
ganze Menge dazu beigetragen hat.
Gepeitscht, ja.
Genau.
Wobei man eben jetzt auch nochmal zur Ehrenrettung von William O'Connor sagen muss, dass man gemerkt hat, vor allem am Ende, dass er halt einfach mit der Situation nicht klar kam. Dass ihm da ein bisschen die Professionalität noch fehlt. Und man hat sich am Ende, da hatte ich ein bisschen Bedenken, sehr fair von Max verabschiedet.
Genau.
Und hat auch tatsächlich nochmal das Publikum gegrüßt, und zwar nicht ironisch oder sarkastisch, so habe ich das zumindest empfunden, sondern tatsächlich aus Anstand des Anstands wegen.
Genau.
Und das fand ich dann wieder vorbildlich, und du hast aber auch gemerkt, dass er so ein bisschen wie ein Häuflein Elend da von der Bühne runter ist.
Ja, es wirkte
wieder ein bisschen leid, ehrlich gesagt.
Genau, es wirkte halt so, dass gerade in der letzten Session, da war es wie ausgewechselt, er ist trotzig und stinkig von der Bühne gegangen vor der Pause und kam danach zurück und hat halt gemerkt, das war Mist gewesen, was da gerade abgegangen ist die letzte Viertelstunde. Ja. Und war dann meiner Meinung nach fast sogar den Tränen nahe. Genau. Und wie du gesagt hast, dann sich vernünftig verabschiedet, vernünftig den Fans nochmal Respekt gezollt, und dann war das Thema auch erledigt. Und damit denke ich...
Ich wollte auch nur noch sagen, an der Stelle Schwamm drüber.
Genau.
Ich glaube, da haben... wie ihn auf dem falschen Fuß erwischt, oder er sich vielleicht auch selbst. Und auf keinen Fall ist er jetzt, sollte er das Feindbild jetzt auf deutschen Dartsbühnen sein, weil da tut man ihm absolut Unrecht mit.
Genau, das denke ich auch.
Genau. Und die Frage ist, Entschuldigung,
sag du weiter.
Nee, ich wollte an der Stelle halt fragen, dass jeder so ein bisschen natürlich hinterfragen sollte, ob so ein Buhn fair ist oder ob man nicht eher seinen Spieler anfeuern sollte, aber irgendwo ist es halt auch ein emotionales Thema, Sport, und es gehört auch irgendwo mit dazu. Können wir jetzt auch noch lange drüber diskutieren. Super fair ist es wahrscheinlich nicht, aber auf Profi-Niveau gibt es dann in meinen Augen auch nicht den Ausschlag, ob jemand verliert oder gewinnt, zumal du ja eben gesagt hast, dass es ein sehr monotones Buhen war und kein Reingebrüll.
Genau.
So, im Halbfinale des gleichen Turniers, also immer noch European Darts Championships, ist Hopp dann auf James Wade getroffen, und ich sage so viel, er hätte es eigentlich gewinnen müssen. Er hat einige Matchstarts liegen lassen. Da wäre man dann wieder bei dieser Aura des Unbesiegbaren von James Wade. Und vor dem Decider-Leg möchte Max Hopp James Wade nochmal die Faust geben, und dieser verweigert sie ihm allerdings. Und ich sag mal, ich habe so ein bisschen so gesehen, als sei James Wade doch mehr genervt gewesen von dem Publikum,
als er sich halt anmerken würde.
Genau. Er hat ja davor gesagt, das würde ihn gar nichts stören, das sei ganz normal. Das erfährt man, also das hat Jan Feltel zum Beispiel auch schon erfahren, wenn er in Schottland gespielt hat. Aber es hat ihn dann, glaube ich, doch mehr genervt. Und man muss sagen, dass Max Hopp halt auch eine ganz schöne Bühnenpräsenz hat in meinen Augen.
Ja.
Nicht, weil er unfair ist oder sowas, sondern weil er einfach auch echt eine Type ist, sage ich jetzt mal.
Genau, genau, ja, denke ich auch.
Und genau, und da hat man gemerkt, glaube ich, ich glaube, James Wade wollte sich nicht rausbringen lassen jetzt nochmal. Und er wollte ihm da nicht diesen Schritt entgegenkommen. Wobei ich trotzdem finde, dass man es vorne so ein Designer-Leck ruhig mal machen kann und das auch die Fairness gebietet im Prinzip.
Ne? Genau, also das ist auch das, was ich denke. Manche halt handhaben das ja so nach jedem tollen Finish, nach jeder tollen Aufnahme und so bla bla bla. Das ist mir dann persönlich auch zu viel, aber ich meine, von einem Decider in einem Halbfinale, von einem Major-Turnier,
ja, das denke ich auch. Also,
kann man sich ruhig mal die Blöße geben und die Faust geben.
Genau. Trotz alledem, James Wade hat dann nach seinem Sieg Hopp die Hand gegeben, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.
Ja.
Aber es scheint so ein bisschen Wades Art zu sein, denn
genau.
Als Hopp ihn dann die Hand festhält und ihn zu sich ranzieht, das hat mich unweigerlich an das WM-Halbfinale von Ram von Barneveld
gegen Fit Heller erinnert.
Genau, und ich dachte, oh wow, jetzt knallt es ja auf der Bühne, wie es damals halt auch so gewesen ist.
Ja.
Und es ist ganz anders gekommen und ich habe 3 Kreuze gemacht, denn dann hat sich Wade auch nochmal auf eine Umarmung und ein paar herzliche Worte eingelassen. Dementsprechend auch an der Stelle wieder Schnee von gestern.
Genau, das denke ich auch und ich denke halt, dass es einfach, dass James Wade auch in dem Moment das gar nicht so realisiert. Das, vielleicht deswegen eben auch vor dem Decider nicht die Faust gegeben hat, weil er quasi immer noch in seinem Tunnel ist und immer seine Zeit braucht, glaube ich, erstmal, um da reinzukommen und vor allem aber auch, um wieder rauszukommen.
Genau, das ist ja auch wieder die Professionalität, die wir gerade eben noch bei William O'Connor sozusagen vermisst haben.
Genau.
Die er dann etwas extrem vielleicht auf der anderen Seite ausgeführt hat. Insgesamt, wenn man auf ein Publikum trifft, das gegen einen ist, aus welchen Gründen auch immer, weil es war ja nichts Persönliches gegen William O'Connor und gegen James Wade, also auch nicht. Im Prinzip ist es ja eh fast nie was Persönliches im Sport, sondern immer einfach was rein Emotionales, weil man in gewisser Weise auch wieder sein Team unterstützen möchte. Olli Kahn hat noch was sehr Schönes gesagt, und zwar, das ganze Stadion wird gegen uns sein, ganz Deutschland wird gegen uns sein, etwas Schöneres gibt es gar nicht. Das hat er gesagt vor dem letzten Saisonspiel der Saison 2000, 2001 beim HSV. Bei deinem HSV, Max.
Ja, toll, toll.
Und da merkt man, dass man natürlich auch, oder dass man als Profi Professionalität und Motivation aus so einer Situation ziehen sollte. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, wahrscheinlich auch ziehen muss.
Genau.
Genau. So. Dann sei das auch abgehakt und wir kommen zum Grand Slam, bei dem ein, in gewisser Weise auch ein Newcomer, ein Jungspieler,
der Jugendweltmeister, können wir doch einfach
jetzt der sagen,
Back-to-Back-Jugendweltmeister.
Was soll ich zu ihm sagen? Eigentlich ist er ja fast schon... Er ist schon bei den ganz Großen eigentlich angekommen.
Definitiv, finde ich
auch. Also hätte ich ihm den neuen Data nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen.
Ich dachte, du sagst nicht gegönnt, okay. Wo wir gerade bei Fairplay sind.
Sehr gegönnt. Ich dachte, wenn er es kann, dann kann ich es vielleicht auch.
Ja, genau, genau, genau.
Und, es war nicht von Erfolg gekrönt. Max, um wen geht's?
Es geht natürlich um Dimitri Vandenberg, der am letzten Wochenende, dann haben wir das auch gleich abgearbeitet, damit gegen Martin Schindler das Jugend-WM-Finale zum zweiten Mal gewann in Folge und der hat beim Grand Slam seinen ersten neuen Data auf der TV-Bühne geworfen.
Genau. So sieht's aus. Bei diesem Grand Slam gab es wiederum auch etwas Ärger und zwar zunächst einmal in dem Spiel von Wesley Harms gegen ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, was ich zu der ganzen Nummer sagen soll. Harms hat Gary Anderson ja unterstellt, er habe, wie soll ich es am besten ausdrücken,
Gedünstet, ausgedünstet. Ich weiß ja, irgendwie so, oder gegast, irgendwie so hat es Elmar Polka auch gesagt. Ja, also.
Er hat auf jeden Fall Luft entweichen lassen. Und Wesley Harms sagte daraufhin, also erstmal hat er, also wir wissen gar nicht, ob es stimmt, aber er hat behauptet, Gary Anderson habe das getan, und er meinte danach, es würde Nächte dauern, bis er diesen Geruch wieder aus der Nase habe. Also ich sag mal, Harms hat 2-10 verloren. Die Schuld jetzt bei einer solchen Aktion zu suchen und nicht einfach zu sagen, ey, ich war schlechter, finde ich etwas fragwürdig. Zumal Gary Anderson ja sagte, er habe diesen Geruch von verfaulten Eiern und sowas auch gerochen. Er dachte, es käme von Harms. Und er sagte zudem, er hätte das zugegeben und er hätte sich auch entschuldigt. Er hätte nämlich schon einmal Probleme mit dem Darm auf der Bühne gehabt.
Genau so ist es.
Wie auch immer, ja, wie bereits angedeutet, glaube ich, hätte Gary Anderson so oder so gewonnen. Und was da jetzt stimmt, ist auch fraglich. Ich glaube allerdings nicht, dass Gary Anderson es als taktischen Schachzug gezogen hat, sage ich jetzt mal. Also das.
Ja, zumal das Spiel halt nicht knapp war. Also warum?
Ja, und zwar ja, ich sag mal, ein Spiel dauert ja auch eine gewisse Zeit.
Ja.
Und über die Zeit sollte es überhaupt nicht verflogen sein, dieser Geruch.
Ja,
und das soll sonst keiner gerochen haben, außer Harms und Anderson halt. Aber den Caller hat es nicht gestört. Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ob das sein musste.
Ja, ob da so eine Sachen überhaupt zur Sprache kommen müssen, ist halt immer die Frage. Ne? Also irgendwo, dann ist es halt so. Ne? Ich sag jetzt mal, zum Beispiel, wenn sich ein Fußballspieler auf dem Fußballplatz befindet und da stinkt es auf einmal, dann sagt er danach auch nicht, oh ich konnte gar nicht...
Weil irgendein Fan da oben...
Genau.
Ja. Tatsächlich habe ich vorhin zufällig zu diesem Thema, also es passt eigentlich nicht zum Thema, weil es natürlich was anderes meint, aber wieder ein Oli Kahn-Zitat gefunden, das ich an der Stelle auch gerne nochmal nennen würde. Und zwar hat er selber gesagt, wenn der Oliver Kahn einen Furz lässt, dann wird der halt auch ewig aufgeblasen.
So.
An der Stelle dann damit auch
abgehakt. Schluss.
Genau, Schluss damit. Kurz noch anzumerken wäre natürlich, dass Michi Unterbuchner das Viertelfinale erreicht hat beim Grand Slam. Als erster Deutscher. Davor natürlich Hopp, übrigens bei dem European Darts Championship, als erster Deutscher im Halbfinale. Und dann Michi Unterbuchner als erster Deutscher das Viertelfinale des Grand Slams. Und genau. Einen, den man noch nicht so auf dem Zettel hat, oder viele noch nicht, weil er eben bei der BDO noch ist und deswegen halt auch nur in dieses PDC-Geschehen beim Grand Slam eben eingreift, weil da BDO und PDC-Spieler teilnehmen. Aber von dem werden wir, glaube ich, noch eine Menge hören in der Zukunft.
Genau, das denke ich auch.
Ja, und dann ging es ins Finale des Grand Slams und da hieß die Begegnung Gary Anderson gegen Gervin Price. Und die hat für extrem viel Aufsehen und Unruhe gesorgt. Und Max, tu mir den Gefallen und erklär mal warum.
Ja, da muss Kneigers auf der Bühne gewesen sein, weiß ich nicht. Das war. Also das Ding war, Gervin Price, der mit extrovertierteste Spieler der PDC, gegen Gary Anderson, einen, der halt selten große Emotionen zeigt auf der Bühne, der halt einfach sein Spiel spielt, und wenn was ist, dann ist es eher meckern, und das tut er nicht nach außen, sondern in sich selbst rein so ein bisschen.
Ist er eigentlich als Gentleman bekannt.
Genau.
Ja.
Und was dann abging, also ich habe ehrlich wirklich vorm Bildschirm gesessen und hatte richtig hohen Puls, weil es einfach, da war so ein Kitzel auf der Bühne gewesen. Das war unglaublich. Nämlich hat Gervin Price in seiner Art in den ersten Legs einfach zum Beispiel nach jeder 180 oder nach jedem Finish halt aufbrausend gejubelt. Und dann kam der Punkt, an dem Gary Anderson bemerkbar gemacht hat, dass ihn das stört. Und da muss ich dann sagen...
Da ist hat hier eigentlich auch erst gekippt.
Genau. Und da habe ich zwischendurch gesagt, oder da muss man sagen, hat Gervin Price einfach taktisch unglaublich klug, wenn auch an der Grenze des Erlaubten, aber taktisch unglaublich klug reagiert und hat die ganze Sache noch ein bisschen nach oben gefahren, sodass Gary Anderson mehr und mehr die Nerven verloren hat und sich nicht mehr auf sein Spiel konzentriert hat. Ich will nicht mal sagen, dass er es nicht konnte, sondern dass Gary Anderson in dem Moment einfach nicht wollte. Also er hätte sein Spiel einfach durchbringen können, nur hat er sich so daran gestört, wie Goran Price auf der Bühne aufgetreten ist, dass Gary Anderson sein konstant gutes Spiel einfach nicht mehr beachten konnte.
Richtig. Du hattest mir damals geschrieben und gesagt, du hast fast noch nie beim Darts so ein gutes Gegnermanagement gesehen.
Genau, genau.
Und ja, der Aufschrei war riesig und viele, also die meiste Kritik hat eigentlich Gervin Price abbekommen. Dafür, dass er, also viele meinten, dass man sich das nicht angucken will und was für ein Unsympath und so weiter. Und ich kann das in gewisser Weise auch nachvollziehen. Ich finde auch, dass ein Unterschied zum Beispiel da ist zum MVG, der ja auch teilweise sehr extrovertiert ist, aber nie in die Richtung des Gegners jetzt jubelt oder Gesten macht, die unfair sind in gewisser Weise. Das gab es ja auch einmal von Gervin Price, dass er so eine, ja, hier was erzählte, Geste in Richtung der Bühne verlassenen Gary Anderson machte.
Da ist die Frage, was da vorgefallen ist, ob das jetzt das Quatsch...
Das ist was natürlich, was wirklich unfair ist oder was unsportlich ist, was aber Gary Anderson, denke ich, auch gar nicht großartig mitbekommen hat.
Ja, ja.
Aber er hat sich rausbringen lassen und einen Back-to-Back-Weltmeister, so einem erfahrenen Mann, wirklich genau, einem der besten aller Zeiten, dem darf das und vor allem muss dem das auch nicht passieren. Der kann da genau drüber stehen und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Aufeinandertreffen von Price und Anderson aussehen werden. Ich denke, da gibt es halt jetzt diese zwei Meinungen. Die einen denken, dass es vielleicht auch nicht besonders toll war von Price, aber dass er halt es geschafft hat, Gary Anderson nach den Regeln des Sports aus der Fassung zu bringen.
Genau, zwar am Limit, aber...
Genau, und die anderen fanden es halt komplett drüber. Und ich finde, man kann beides in gewisser Weise verstehen. Auf jeden Fall ist Gervin Price jetzt... also jetzt endgültig der Bad Boy der PDC.
Ja. Aber auch endgültig in der Weltspitze angekommen. So. Das muss man dazu sagen, ne? Mit seinem Image, das, was er jetzt hat, das wird er nicht los. Das will er aber, glaube ich, auch gar nicht.
Ich glaube, ihn stört das nicht so sehr.
Genau, genau. Und er hat eigentlich nach dem relativ schlechten Jahr jetzt seinen ersten Major-Titel gewonnen. Man hat gemerkt, dass die Premier League ihm nicht so gut getan hat eigentlich, weil er Woche für Woche nicht sein A-Game durchgebracht hat, immer wieder mit sich selbst gehadert hat und jetzt zum Ende des Jahres nochmal den Major-Titel zu gewinnen, was das Ding gewesen ist.
Ja, und was vielleicht auch seine letzte Chance war, sich für die Premier League, es sei denn, er gewinnt jetzt die WM, sich wieder für die Premier League zu empfehlen.
Genau, genau.
Genau. Denn,
und ich, ja,
ja, wie, nee, ich wie du gesagt richtig gesagt hast, war das keine gute Premier League-Saison von ihm, im Gegenteil.
Genau. Und um jetzt nochmal abschließend auf das Finale zurückzukommen, war halt die unsportlichste Aktion und das hat ja auch dann die DRA, glaube ich, festgestellt. Ja, die
Darts Regulation Authority.
Authority.
Authority, ja, Entschuldigung. Ich habe es hier, ehrlich, ohne Scheiß, ich habe es sogar so undeutlich aufgeschrieben, das hätte kein
Mensch. Gut, jedenfalls, was sie dann auch bemerkt haben, meine ich, ist halt, dass die unsportlichste Aktion, nämlich die Handgreiflichkeit auf der Bühne, die ging absolut von Gary Anderson aus. Ne? Und
also genau, für alle, die es jetzt nicht wissen, was wir meinen, Price hat sich in Richtung Anderson gedreht, auch relativ lang aufgehalten, sage ich jetzt mal, aber es war auch wieder im Rahmen. Gary Anderson ist sehr schnell nach vorne gegangen.
Aber vor allem auch in Richtung Publikum, dahin, wo er immer jubelt. Ne? Also nicht mal absolut Richtung Gegner, sondern halt vor allem Richtung Publikum und wahrscheinlich Richtung seines Squads, was er bei hat.
Also ich fand wieder, dass es eine Aktion am Limit war, aber nicht drüber. Also
genau,
wie gesagt, wieder ein bisschen auf Messerschneide und Gary Anderson schubst ihn dann halt nach vorne und aber auch da muss man sagen, im Prinzip hat da Anderson sogar noch ein Lächeln im Gesicht und zeigt ihm mit so einer Handbewegung, er soll sich jetzt mal ein bisschen beeilen. Wobei man eben sagen muss, die Zeit steht jedem Spieler zu und ich finde es schon, ich finde sonst schon immer, wenn Spieler langsamer werfen, ein bisschen lächerlich, die dafür zu kritisieren, denn ich glaube, eine Minute hat man Zeit pro Wurf, offiziell. Ja. Ja. Wenn man die auskosten würde, würde ich auch sagen, okay, es ist in den Regeln, aber es ist extrem unfair. Ja. Aber trotzdem, es ist ja auch, wie soll ich sagen, auch ein Mindgame Darts. Und so da hat man schon die Zeit. Also da kann ja auch nicht der Gegner sagen, du wirfst jetzt ab jetzt schneller. Das geht natürlich auch gar nicht. Nach dem Spiel hat Price gesagt, dass er wusste oder dass er gewusst habe, dass Anderson unter Druck zusammenbrechen würde. Und so sei es eben ja auch gekommen. Das sei sein Pech. Und er würde immer jammern und solle sich lieber auf sein Spiel konzentrieren. Und leider, wie du es ja auch gesagt hast, würde ich das in Anführungszeichen auch so ein bisschen unterstreichen. So wäre es gewesen. Gary muss sein A-Game spielen. Und damit kann er ja Price problemlos schlagen. Oder problemlos
genau, nicht. Aber genau. Also er hätte vielleicht, Favorit. Aber er hätte vielleicht nicht mal sein absolutes A-Game
bringen müssen. Er hatte ja eigentlich die Kontrolle über das Spiel.
Genau, genau. Aber dann ab der Hälfte ungefähr fing es dann an, so richtig problematisch zu werden für Gary und von daher dann ab dann war es zu Ende gewesen.
Genau. Ja, also Price gewinnt den Grand Slam mit Methoden, über die man streiten kann, aber die unserer Meinung nach und auch der Meinung zum Beispiel von Elmar Paulke und anderen Experten schon im Rahmen der Regeln war. Es gab viele, die auch geschrieben haben, er solle doch wieder zum Rugby gehen, da könne man sich ja so aufführen etc. Da möchte ich nur ganz kurz sagen, dass es in England heißt, Rugby sei ein Sport für Hooligans, der von Gentlemen gespielt wird, und Fußball sei ein Sport für Gentlemen, der von Hooligans betrieben würde. Im Rugby darf ja, soweit ich weiß, nur der Kapitän überhaupt beim Schiedsrichter reden. Das ist eigentlich ein sehr, sehr fairer Sport. Darauf würde ich es also nicht runterbrechen, sein Verhalten. Aber natürlich darauf, dass er auch durch den Rugby-Sport, zweite walisische Liga hat er, glaube ich, gespielt, er natürlich auch wieder eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, mit der andere auch verunsichern kann, sage ich jetzt mal.
Genau.
Genau. So, das war der Grand Slam. Und dann gab es noch die Players' Championship Finals, in denen Gurney triumphieren konnte, und zwar gegen Michael van Gerwen im Finale. Und die Frage, die ich jetzt stelle, Max, ist Gurney wieder einer der Favoriten für die WM? Und ist es vielleicht bei ihm auch so, dass ihn dieser Titel wieder sehr stark für die Premier League empfiehlt? Und, wir hatten es ja davor auch schon, MVG, ist es jetzt der absolute Tiefpunkt? Oder muss man es auch wieder so sehen, dass er wieder ein Finale erreicht hat und gegen einen Topspieler wie Gurney dann halt auch mal verlieren darf und das jetzt nicht so der Fingerzeig ist, in welche Richtung es bei der WM geht?
Ja, also um erstmal auf die erste Frage zu antworten, ich denke, Gurney kann Geheimfavorit sein, wenn er gute Spiele erwischt und vor allem ist er halt sehr, sehr stark in den letzten Wochen, was das Timing angeht. Wenn er halt sein gutes Timing halten kann, zum Beispiel halt im Finale, hat er zum Match das Bullseye gecheckt, was vorher beide, glaube ich, 6-mal verfehlt hatten oder 4-mal verfehlt, irgendwie so. Und das muss man ihm zugute halten. Sein Jahr war auch nicht besonders gut. Allerdings meiner Meinung nach immer noch ein Tacken besser als das von Gerben Price. Und ja, man muss sagen, er hat jetzt bei Major-Finals eine 100%-Quote, zweimal im Major-Finale gestanden, zweimal gewonnen. Und deshalb ist er, denke ich, auch Mitbewerber um eine Premier League-Karte und auch vielleicht Geheimfavorit, wie gesagt, für die WM.
Genau. Entschuldigung, genau.
Ja, um jetzt auf MVG zu sprechen zu kommen, gleich dann im selben Atemzug, das ist halt das, was wir vorhin schon gesagt haben, es kann sein, dass er jetzt zum ersten Mal so richtig arbeiten muss, um seine Vormachtstellung zu behalten. Es kann aber auch sein, dass das jetzt genau der ausschlaggebende Punkt war, dass man sagt, jetzt wird er Weltmeister und dann gibt's nochmal so ein Bombenjahr oder nochmal vielleicht 2-3 Bombenjahre, so wie 16, 17. Und was ich sagen muss, hat es im Finale so gewirkt, weil ja zuvor wieder das Halbfinale MVG gegen Anderson hieß, muss man sagen, dass es so gewirkt hat, als ob er von diesem Finale ausgelaugt gewesen wäre und vor allem die Rache quasi an Anderson für die Woche zuvor haben wollte.
Ja. Ich glaube auch, das Problem aktuell ist, dass die Topspieler so oft ihr bestes Spiel zeigen müssen, weil es genau. so viele gibt, die Major-Titel gewinnen können. Und dann zeigt man einmal eine kleine Schwachstelle. MVG hat ja wieder ein 100er Average gespielt und verliert wieder ein Major-Finale oder beziehungsweise verliert wieder so ein wichtiges Spiel. Da merkt man schon, es ist vielleicht gar nicht nur die Schwäche von Van Gerwen, sondern es ist eine gewisse Inkonstanz, wirklich unfassbar krass zu spielen. Trotzdem glaube ich, dass das jetzt vor allem, also ein verlorenes Finale, nicht unbedingt der Ausschlag ist. Also es bestätigt natürlich das, was wir davor schon gesagt haben, die Form so ein bisschen von MVG. Aber ja, wir werden sehen, wie es wird.
Mehr kann man ja, also was ich noch sagen wollte, es ist vielleicht auch andersrum zu sehen, nicht, dass MVG schlechter wird, sondern das Zeichen dafür, dass die Weltspitze immer und immer dichter zusammenrückt.
Richtig.
Dass halt, wie wir schon auch schon öfter gesagt haben, aus den Top 10, Top 16 an guten Tagen definitiv jeder jeden schlagen kann.
Ja, richtig. Und vor allem, sag ich mal, sind ja auch so, ich sag mal, die Top 10 oder Top 8, die haben sich ja jetzt auch in letzter Zeit sehr oft getauscht, weil es halt eben so Major-Gewinner genau. gab, genau. wie eben ein James Wade, wie ein Price, ein Gurney. Da waren jetzt auch sehr viele Verschiebungen drin. Deswegen ist es gerade auch schwer zu sagen, wer gehört denn so zu dem Top, zu den Top-Spielern. Und da gehören genau. mehr dazu, als man halt früher gesagt hätte, wo halt einfach die Top 8, die waren halt die Top
8. Gerade so vielleicht, ne? Also yeah. wenn überhaupt, da waren
ich
halt.
Sag mal, ich rede jetzt von den letzten paar Jahren.
Ja.
Aber
ja.
ich sag mal so, natürlich, wenn man jetzt ja, 5 Jahre zurückgeht, dann sind es ja noch viel weniger. Dann sind es ja vielleicht.
Oder bei 10 Jahren, da war halt Phil Taylor, dann kam ganz, ganz lange nichts. Und kam dann kam Van Barneveld.
Und da waren die dann Top 2 eigentlich so die. Genau. Die, ja.
Dann musstest du schon überlegen, dann kam vielleicht irgendwann, vorher kam halt noch ein Eric Bristow oder, also wenn man noch weiter zurückgeht.
Ja.
Oder, ja, weiß ich nicht, zu der Zeit dann 2007, 2008 vielleicht noch ein John Part, aber genau. viele, viele Namen waren halt, Dennis Priestley noch, aber viele Namen waren da halt nicht im Umlauf, ne? Man hat nicht den Eindruck gehabt, so wie es jetzt ist, dass du halt auch, sage ich jetzt mal, du hattest quasi früher keine Wahl als Fan, musstest du halt für Taylor-Fan sein, wenn du Erfolg feiern wolltest quasi, ne? Und jetzt momentan kannst du dir quasi ja. den Spieler raussuchen, auf den du gerade Bock hast, weil da kannst du sagen, vielleicht ist der halt in 2 Jahren die Nummer 1, vielleicht nicht, aber Nummer 2, 3 der Welt und ja. super erfolgreich und ja, das kann man alles jetzt momentan nicht wissen. Wobei man halt auch sagen muss, dass auch MVG jetzt nochmal, gerade das nächste Jahr wird sehr, sehr wichtig, weil noch hat er halt, wie gesagt, seine Vormachtstellung. Allerdings muss er jetzt, und das ist ihm jetzt in 2018 schon nicht so gut gelungen, vor allem war 2017 sein überragendes Jahr, wo er, glaube ich, was hat er gewonnen? 22 Turniere in dem Jahr?
Also meine über 20, es waren ordentlich.
Ja. Genau, und die muss er theoretisch alle verteidigen, also zumindest alle Ranglistenturniere und das wird ein sehr interessantes Jahr werden, denke ich.
Genau, tatsächlich ist es ja auch so, weil du eben sagst, also man muss es ja verteidigen, weil es fällt ja alles, was ja 2 Jahre her ist, oder mehr als 2 Jahre, fällt dann ja aus der PDC Order of Merit raus, also die Gelder, genau. die man da gewonnen hat. Das heißt, das, was er gewonnen hat, muss er im Prinzip wieder gewinnen, sonst verliert er Geld in dieser Rangliste.
Genau.
Er hat zwar das Doppelte knapp an Preisgeld gewonnen wie der Zweitplatzierte, allerdings trotzdem, das kann dann mal schnell gehen, dass vielleicht sogar mal Michael van Gerwen die Spitzenposition abgeben muss.
Genau.
Und zu dem Thema ganz kurz gesagt, Rob Cross ist an Peter Wright vorbei.
Genau, das würde ich auch gerade noch sagen.
Genau, und das halt im Prinzip aus dem ähnlichen Grund, dass, weil Rob Cross hat jetzt auch nichts Großes gerade gewonnen, aber da Peter Wright ein bisschen was verliert und Rob Cross
noch nichts zu verteidigen hatte vor allem.
Genau,
ne? Er ist quasi mit 0 gestartet, weil er erst im letzten Jahr auf die Tour eingestiegen ist.
Richtig. Ja, also jetzt jagt sozusagen Rob Cross die Spitzenposition des Michael van Gerwens. Max, wir kommen mal ganz kurz weg von der Oder abschließend kommen wir nochmal ganz kurz weg von der Profi-Szene, sage ich jetzt mal. Und zwar kommen wir zur Promi-Darts-WM, die nächstes Jahr ja wieder stattfinden wird und wo Phil Taylor auch wieder dabei sein wird, was uns natürlich alle Fans sehr freuen wird, denn den wird man dann ja eben lange nicht mehr auf TV-Bühnen gesehen haben.
So ist es. Aber das ist dann vielleicht auch der einzige Grund, warum noch Leute einschalten. Denn, ja. Und jetzt kommst du.
Ja, der Titelverteidiger Marcel Althaus, also Marcel Scorpion, besser bekannt, der YouTuber, wird nicht dabei sein. Und es scheint so, als hätte ProSieben gesagt, dass er zu gut sei, um wieder teilzunehmen. Und ja, wie soll ich sagen, da haben wir ja schon drüber gesprochen gehabt. Das ist natürlich schon so, dass er wahrscheinlich inzwischen den anderen Prominenten ein bisschen voraus ist, aber halt vor allem auch den Prominenten, die bisher von ProSieben immer eingeladen worden sind. Genau. Und wenn man sich jetzt anguckt, was HP Baxter gemacht hat, der gar nicht mitgezählt hat, der die Regeln gar nicht kannte, was ja fast ein bisschen frustrierend war, ja nicht nur für den Zuschauer, sondern sogar für den Mitspieler Ram von Barneveld.
Ja.
Da würden wir doch, glaube ich, lieber Leute sehen, die zumindest Bock haben, die das gewinnen wollen, die sich auskennen damit, die wissen, wie die Regeln funktionieren oder die sich halt zumindest einarbeiten, bevor sie so
ein... Oder die, genau, die wenigstens ein bisschen Ehrgeiz haben. Genau. Und ich hab mir die Sachen alle nochmal angeguckt. Zum Beispiel eine Ruth Moschner, die ja mit Peter Wright zusammen im Finale gegen Schindler und Scorpion gestanden hat. Die hat, da hat man wirklich gesehen, die hat sich konzentriert. Sie hat zwar natürlich nicht die beste Wurftechnik gehabt, aber sie hat sich zumindest konzentriert, hat auch immer wieder bei Peter Wright nachgefragt, genau. Was müsse sie denn jetzt machen und wie ist der beste Weg und so weiter und so fort. Und auch zum Beispiel Frank Rosin, der mit Phil Taylor zusammengespielt hat, der war wenigstens ehrgeizig gewesen. Ne? Und hat ja unter anderem auch die Doppel-1 getroffen, wie auch Fabian Hambüchen, der halt durch seinen Sport wahrscheinlich auch einen gesunden Ehrgeiz mitbringt.
Ja.
Ein bisschen hat man es auch schon bei Tim Wiese dann noch gesehen, aber dann hört es quasi auch schon auf. Ne? Und dann die krassen Gegenbeispiele waren halt zum Beispiel in HP Baxter, wo man gesehen hat, ihm ist das völlig egal. Also
und das ist dann halt keine Werbung für den Sport. Also das ist ja das, genau. was wir auch sagen müssen, ist, diese Promi-Darts-WM, die bringt natürlich Leuten wie der Darts näher, die noch nicht so in dem ganzen Thema drin sind. Und deswegen finden wir das eigentlich schon eine ganz coole Sache, sage ich jetzt mal. Oder ich.
Genau, ja, auch, ja, ich genau. auch. Ja, ja.
Aber ich denke, dass Marcel Scorpion das auch vielen jüngeren Leuten und vielen seiner Zuschauer, ich meine, er hat über 1 Million Abonnenten auf YouTube, da hat er das schon vielen Leuten näher gebracht und war deswegen, glaube ich, schon eine Figur, die dem Dartsport gut getan oder zumindest nicht schlecht getan hat, sage ich jetzt mal, in Deutschland.
Nee, genau, der sich halt auch wenigstens damit beschäftigt, jetzt auch selbst viele Turniere spielt, wie er sagt.
Und er hat gezeigt, dass Darts cool eben sein kann.
Genau, genau, dass man halt nicht...
Dass es was Junges ist und nicht irgendwas...
Das Klischee der alten, dicken Opas, die besoffen auf der Bühne stehen, da erfüllt, sondern halt, dass es wirklich Sport ist. Und eben, wie du schon sagst, vielen jungen Menschen die Tür geöffnet hat. Und deswegen war es im letzten Jahr sehr wichtig. Und ich denke auch, er ist vielleicht kein großer, wenn man das nicht so wahrhaben will, aber definitiv auch ein Grund, warum Darts in Deutschland immer größer geworden ist jetzt. Gerade auch im letzten Jahr, wo der ganze ganz große Schub kam quasi.
Genau. Ja, und vor allem konnte sich auch so ein bisschen an ihm orientieren, weil er halt nicht so in anderen Sphären gespielt hat.
Genau, genau, ja.
Das war auch ganz cool eigentlich. Also wir müssen echt sagen, wir würden eigentlich eher dafür plädieren, glaube ich, dass ProSieben ein bisschen motiviertere, bessere Leute oder Promis probiert zu finden. Also klar, man kann jetzt nicht erwarten, dass jeder Promi ein Top-Dart-Spieler ist, aber halt zumindest die Motivation und der Ehrgeiz, die sollten, denke ich, da sein und ich denke, dass es auch möglich sein, also oder möglich ist, da eben coole Prominente zu finden eigentlich. Natürlich super einfach jetzt nicht, es ist natürlich einfacher irgendwie aus seinen...
Irgendwelche Leute
irgendwelche zu finden. Irgendwelche aus seinem Hut aus dem Hut zu zaubern, die halt bei allem dabei sind. Aber
mir fällt zum Beispiel auf Anhieb Julian Schieber ein, der vielleicht, auch wenn es dann in der Vorbereitung ist, vielleicht mal den Tag frei kriegen könnte und bei sowas mit sein kann, zumal es ja eine Abendveranstaltung ist, ne? Oder ja halt solche Leute.
Wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass ja auch in gewisser Weise Basketball eine Ähnlichkeit aufweist. Ja, ja. Vielleicht gäbe es auch Basketballspieler, die ein bisschen Dart spielen nebenher oder die zumindest Bock hätten, sich ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen zu üben und so weiter. Und die würden das mit Sicherheit auch nochmal aufwerten. Und genau. Ich sag mal so, Marcel Scorpion dann nicht die Chance zu geben, zumindest seinen Titel zu verteidigen. Wenn man danach vielleicht sagt, hier Marcel, jetzt wird es ein bisschen eintönig, wir würden dich deswegen jetzt nicht nochmal einladen, okay. Aber ich finde, die eine Chance hätte man ihm auf jeden Fall geben sollen und das ist jetzt auch ein bisschen doof und das ist halt der falsche Schritt. Also wie gesagt, man hätte das Starterfeld insgesamt aufwerten sollen und nicht einen, der gut ist und der Laune macht, dann rauswerfen.
Genau, so denke ich es auch.
Ich lese mal kurz vor, weil Marcel Scorpion hat sich ja damals, 12. November, also schon einen Moment auch her, über Twitter dann dazu geäußert. Inzwischen hat er auch schon ein Video dazu rausgebracht, könnt ihr euch ja mal angucken. Wir hauen eine ganze Menge in die Shownotes, an Links etc. Also er hat geschrieben, dass er leider nicht bei der Promidarts WM 2019 dabei sein wird. So enttäuscht war er selten, wie wir uns wohl vorstellen könnten. Ja, normalerweise würde der Verteidiger immer eingeladen werden. Dieses Mal nicht. Gut, das gab es jetzt erst zwei Jahre. Ja, genau, aber Tim Wiese war eben nochmal eingeladen worden. Ja, und es täte ihm für alle die leid, die sich mit ihm darauf gefreut haben, die Show müsse weitergehen.
Genau.
Und kurz darauf hat er noch bekannt gegeben, dass eben Martin Schindler. Marcel und Martin, er heißt bei Twitter Mar Schindler, deswegen bin ich kurz durcheinander gekommen. Also Martin Schindler auch nicht dabei sein wird bei der Promidarts WM, weil er das Ganze eben abgesagt hat aus Solidaritätsgründen. Was ich auch wirklich cool finde eigentlich.
Cooler Move. Und zeigt auch, dass die beiden, dass sich aus dem Event so eine Freundschaft entwickelt hat, dass man so eine Solidarität miteinander zeigt. Und er war jetzt auch schon oft in Marcells Videos zu sehen. Von daher, und so schätze ich Martin Schindler auch ein. Ne?
Richtig.
Genau.
Gut, das war's von uns eigentlich jetzt, oder? Max, gibt's noch was? Eigentlich nicht, oder?
Nö. Eigentlich nicht. Hat lange gedauert, haben viel besprochen.
Genau, aber ich
glaube. Aber es gab ja auch eine ganze Menge zu klären.
So ist es nämlich.
Genau, so sieht's aus.
Ja, hier, wir bedanken euch, dir wie auch immer, beim Zuhören und hoffen, dass es gefallen hat. Und würden uns freuen, wenn ihr natürlich das nächste Mal auch wieder dabei seid beim nächsten Podcast. Da werden wir einige Ankündigungen zu machen haben in der nächsten Zeit. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen.
So sieht's aus. Genau. Gut. Dann. Bis dahin und natürlich wie immer allzeit Good Darts.